Halleluja. Danke, Herr. Freunde, komm, lass uns zusammen beten. Gott ist gut. Kann man noch mal kurz zusammen aufstehen? Ich liebe es, wenn wir zusammen beten. Das macht viel mehr Spaß. Komm, lass uns Hände heben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, 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 Jesus. Danke, Herr. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, Halleluja. Vater, danke heute Morgen für deine Salbung. Danke für deine Gegenwart in diesem Raum. Danke für deine Kinder in diesem Raum. Vater, danke von ganzem Herzen, dass du hier bist. Herr, danke, dass deine Gegenwart uns so gut tut. Deine Gegenwart befreit uns, verändert uns, zieht uns näher zu dir. Lass uns nicht mehr dasselbe sein, weil du ein Gott der Veränderung bist. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen heute Morgen, dass dein Wort lebendig und wirksam ist. Und soll das auch an uns heute wirken, Gott. Vater, ich bitte dich, dass du unser Herzen öffnest für dein Wort, dass wir das aufnehmen, wie du es uns sagen möchtest, Herr, dass wir das empfangen, was du uns geben willst, Herr, und wir freuen uns total, weil der Himmel hat nichts Faules zu verschenken, sondern das Beste vom Besten, Halleluja. Der König, der Könige schenkt königlich, Halleluja. Und königlich würden wir empfangen, Herr, und ohne Grenzen, weil du unbegrenzt, Herr, und unbeschränkt, Herr, schenkst du auch uns ohne Grenzen. Halleluja, Gott, du bist ein wunderbarer Gott, wir öffnen unser Herzen dafür. Wir loben dich und wir preisen dich, Herr. Komm, hab du Raum und Zeit in unser Herzen und Leben. Und segne du uns heute dabei. Du bist ein wunderbarer Gott. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Wow. Nimm bitte Platz. Unser Gott ist gut. Amen. Schön. Das hört sich schon mal sehr, sehr positiv an. Das ist ein sehr guter Start. Heute Morgen möchte ich dich ermutigen, dein Herz total aufzumachen, denn ich habe eine ziemlich listige Thema mitgebracht, extrem listig. Eine, die vielleicht keiner noch mehr hören möchte. Keiner möchte diese Aufforderung mehr haben. Und das ist immer so mühsam. Wenn jemand vorne steht und versucht, die Leute für irgendeine Aufgabe zu animieren. Kennt ihr das? Wir brauchen noch ein paar Leute für den Putzdienst. Wer kann noch 3 Kuchen bringen? Ach ja, ja, noch einmal Kuchen backen. Wir brauchen noch ein paar Leute für, was weiß ich, den Dienst und den Dienst und den Dienst. Hey, das ist immer so heftig, gell? Das ist so immer listig. Jeden hat von uns 5 Vereine, in denen er aktiv ist. Frau, Kinder, Hund und Katze, Hamster im besten Fall, für die Katze. Nein, oh, das war zu hart, der Hamster für die Katze. Das war hart, verstehe ich. Ich bin extrem tierfreundlich, ich freue mich über Tiere Besonderes. Ich liebe Schweine und ich liebe Schafe und so Besonderes, wenn sie, Entschuldigung, auf meinen Teller landen. Tut mir leid, Gott hat sie einfach so lecker gemacht, ich kann nichts dafür. Beschwert euch bei Gott, nicht bei mir. Deswegen, ich genieße es. Ich bin sehr tierfreundlich, manche Tiere genieße ich eher nicht zu streicheln, sondern anderes rumstreicheln. Vergessen wir das Thema, bevor es ein vegan-nicht-vegan-Streit hier beginnt und Eskalation in diesem Raum. Wir sind ja in Deutschland und diese Themen sind hochsensibel, extrem sensibel. Merke ich was. Also die Augen haben schon geleuchtet. Ich habe schon vergeben. Ihr merkt, da trifft man ein sehr sensibles Nerv, wenn es um Tiere geht. Aber gut, heute geht es nicht um Tiere, heute geht es um dich und heute geht es um Gott. Und oft das sagen wir so ziemlich schnell und fromm, hey, ich liebe Gott von ganzem Herzen. Ich meine, wer will das nicht sagen, oder? Wir alle lieben Gott von ganzem Herzen, oder nicht? Gibt jemand, der dagegen ist? Wer ist dafür? Okay. Wer enthält sich? Nur für den Protokoll, dass ich weiß. Heute geht es ums Dabeisein. Wir alle lieben Gott. Mein Herz brennt für Jesus, das hören wir öfters. Mein Herz brennt für Gott, das hören wir noch öfters. Aber lass mich dir heute ein Geheimnis verraten. Wenn dein Herz für Gott brennt und wenn dein Herz für Jesus brennt, dann muss genauso dein Herz für sein Haus brennen. Oh. Okay, noch einmal. Wenn dein Herz für Gott brennt und für Jesus brennt, dann muss genauso in demselben Maß dein Herz für sein Haus brennen, weil man kann nicht sagen, ich bin in Gott verliebt, ich liebe Gott so sehr, ich liebe Jesus so sehr, aber dein Haus geht mir am A vorbei. Die Gemeinde. Ich rede von der Gemeinde. Ich rede von diesem Schatz, den Gott euch hier in den Händen gegeben hat, um es zu verwalten. Ich rede über Volksmission Sinden. Ich rede über das, was ihr hier tut, damit Sinden zum Kochen kommt. Im Geist. Ich rede über diesen Schatz, den Gott euch zutraut, diese Aufgabe, die Gott an euch glaubt und sagt, hey, euch gebe ich diese Verantwortung, euch gebe ich dieses Talent in der Hand und ihr dürft verwalten. Unser Herz allein für Gott und für Jesus, das ist so ein frommer Satz, den wir alle sehr gerne sagen. Aber die Liebe ist Tat und nicht nur Wort. Ich sage immer, die Jugendliche bei mir, besonders die jungen Mädels, so mit 13, 14, wenn der erste Freund im Leben erscheint. Und die kommen so zu mir, ein bisschen schüchtern, Timmy, ich möchte dir was sagen, ich und der sind jetzt in Beziehung und so weiter. Und dann sage ich, hey, und hat er dir schon seine Liebe auch gebeichtet oder ist das jetzt Liebe von einer Seite? Nee, er hat es mir auch gesagt, okay, hat er dir eine Blume oder ein Geschenk dabei gebracht, wo er dir das erste Mal gesagt hat, hey Mädle, ich liebe dich. Und wenn sie mir Nein sagt, sage ich, hey, den Kerl kannst du mit der Pfeife rauchen, denn wer liebt, der gibt. Und wer liebt, der opfert. Und wer liebt, der bringt irgendwas mit, oder? Deswegen, wir lieben Gott und wir lieben sein Haus. Ohne die Liebe zu seinem Haus ist unsere Liebe zu ihm halbwegs Liebe. Ganz einfach. Deswegen möchte ich heute dieses schwierige Thema dabei sein und mitarbeiten anknüpfen. Mitarbeiten, dabei sein, ich habe schon erwähnt, ist schon listig. Vielleicht langweilig. Vielleicht will keiner mehr hören, hey, komm und mach doch mit. Aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich, so unter vier Augen, unter Freunde, nur unter uns, okay? Ganz ehrlich. Glaubst du ganz im Ernst, dass Gott langweilige und listige Gedanken für dein Leben geplant hat? Mal ganz im Ernst. Nur mal so unter uns. Glaubst du wirklich, dass Gott dich so überlasten möchte? Ich habe irgendwann mal in der Bibel gelesen, dass Gott uns nicht mehr zu ertragen hat, als wir können. Und ich nehme ihn beim Wort. Wir kommen an unsere Grenzen manchmal, ja. Und das müssen wir. Warum? Wer nicht an seine Grenze kommt, kommt auch nicht über seine Grenzen hinaus. Es sei denn, du bist so ein Athlet und du nimmst diesen Sprungstab und du rennst und versuchst über die Grenze zu kommen. Da hast du aber keine gute Landung im Gottesreich. Du musst an die Grenze kommen, um über die Grenze gehen zu können. Ansonsten bleibst du in diesem kleinen Rahmen, du entwickelst dich nicht, du erweiterst dich nicht. Und deswegen in Gott verliebt sein und in sein Haus verliebt sein, das ist nicht nur Nettigkeiten, sondern auch Dienstbereitschaft. Ich möchte euch heute Morgen von einem netten Kerl erzählen in der Bibel. Dieser Kerl ist ein sehr interessanter Mann. Dieser Kerl hat niemanden auf dem Schirm gehabt. Dieser Kerl war kein besonders cleverer oder der cleversten Supertalent. Er war nicht unbedingt erfolgreich. Er war nicht so den geistlichsten Mann im Land. Keiner hat ihm 100.000 Euro Gewinn versprochen oder damals Schekel. Keiner hat ihm was Besonderes gegeben, auch kein Auftritt in Las Vegas oder in Los Angeles oder sonst irgendwo. Keiner hat ihm irgendwas versprochen, auch kein Gremium, kein Präsident und kein König hatte ihn auf den Schirm. Er war auch nichts Besonderes, dass er was Besonderes bekommt. Aber auf Gottes Segensliste stand dieser Mann ziemlich, ziemlich, ziemlich oben. Ich wiederhole noch einmal, er war kein Prophet, er war kein Priester, er war kein König.
Denn diese drei Kategorien von Menschen waren im Alten Testament die drei Kategorien, auf denen Gottes Salbung und Segen kam. Das sind die, die Gottes Autorität hatten. Das war nicht für jeder, wie im Neuen Testament. Könige wurden gesalbt, Propheten wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt und die präsentierten Gott. Und dieser Mann war keiner von diesen drei, aber auf Gottes Segensliste war er scheinbar ziemlich oben. Und die entscheidende Frage ist, wie schafft das ein Herr Holger ganz normal und eine Frau immer Durchschnitt, so oben auf Gottes Segensliste hineinzukommen? Wie schafft das ein ganz normaler Mensch, auf Gottes Segensliste ganz oben zu kommen? Ist das überhaupt möglich? Ich werde aus Erfahrung sagen, definitiv. Gott denkt an dich und Gott hat gute Gedanken über dein Leben schon geplant. Die Bibel sagt das sogar, er hat schon gute Werke vorher bestimmt, in denen wir nur wandeln sollen. Also so weit sind wir schon, nicht mal kreativ, fast. Er hat es schon geplant. Wir müssen nur sagen, Herr, ich möchte gerne dabei sein. Und das ist die entscheidende Frage heute Morgen. So, um diesen Mann zu kommen, möchte ich euch ein bisschen die Historie erzählen und die Historie erklären. Das ist eine sehr lange Geschichte in der Bibel, geht über mehrere, zwei Bücher, mehrere Kapitel. Deswegen nur die wichtigsten Headlines und die wichtigsten Ereignisse. Und wir gehen zurück in die Zeit der König David. König David, herrlich, mächtig, Sünder, alles, was du ihm haben willst. Er war auf jeden Fall ein Mann nach dem Herzen Gottes. Allerdings, sein Vorgänger Saul, er hat einen Fehler gemacht, einen sehr entscheidenden Fehler in seinem Dienst und in seinem Leben gemacht. Und dieser Fehler hat das Volk richtig in Schwierigkeiten gebracht. Nämlich, die Israeliten haben damals gekämpft, viele Kriege geführt. Das Volk war schon von Gottes Gegenwart etwas getrennt. Und in diese Kriege haben sie auch einiges verloren. So, dass König Saul meinte, wir brauchen irgendwas, was uns Kraft gibt. So, was gab die Juden damals Kraft? Das Allerheiligste, die Bundeslade. So, und er hatte gedacht, wir nehmen die Bundeslade mit ins Krieg und das soll uns Segen bringen. Im Krieg gegen die Philister. So, was er nicht kapiert, diese Bundeslade, um mit dem Bundeslade überhaupt umzugehen, hat Gott bereits ein Protokoll geschrieben und Vorschriften gegeben, wie man mit denen umgehen soll. Auf jeden Fall, er macht das nicht protokollgemäß, von Priester getragen, er lässt das Ding schieben und diese Bundeslade wird ganz einfach von den Philister geklaut. Mama mia, Mama mia, sowas macht man ja nicht. So. Die Philister haben gemeint, okay, wenn diese Schatzkisten und diese ungewöhnlichste Möbelstück der Erde den Israeliten so viel Segen bringt, das muss uns auch segnen. Wo ist das Problem? Scheinbar die Kiste funktioniert. So, sie nehmen das zu sich und in 7 Städte lagern sie abwechselnd diese Schatzkasten 7 Monate lang. Das Problem war, diese Möbelstück hat den Philister Fluch, Krankheit, Schande gebracht, Schwierigkeiten gebracht, dass kein Provinz, dass kein Staat diese Schatzkasten oder diese Möbelstück behalten wollte. Gar keiner. 7 Monate, jeden Monat in einem Staat, da war Fluch, Krankheit, Schande über das Volk gekommen. So weit, dass sie es richtig loswerden wollten. Also das Ganze lesen wir in 1. Samuel 6 und 1. Samuel 5. Dann wollten sie irgendwann mal loswerden und die Bundeslade geht nochmal nicht schriftgemäß und landet in Kiriat Jearim beim sogenannten Abinadab. Das ist bei Jerusalem. So, in diese 20 Jahre wissen wir nicht so viel über die Bundeslade. Wir wissen nicht so viel, was damals passiert ist oder wie Abinadab dadurch, wie er das überhaupt ausgehalten hat. Auf jeden Fall, König David kommt auf die glorreiche Idee, wir holen nach 20 Jahren und 7 Monaten die Bundeslade zurück nach Jerusalem. Die soll da in Allerheiligen gehen, wo sie eigentlich hingehört. Und was macht König David? Genau die gleiche Fehler wie sein Vorgänger. Er geht mit Schar, er geht mit 30.000 Mann nach Kiriat Jearim von Jerusalem runter. Das sind ein paar Kilometer. Und er will diese Bundeslade holen. Das Problem ist nicht schriftgemäß. Die bereiten eine Kutsche, geführt von Rinder und Kuh und keine Ahnung was. Und sie gehen zum Abinadab und sagen, hey Großer, wir holen jetzt die Schatzkasten zurück nach Jerusalem. Mit Priester und Trompeten und Tamtam, so 10 Leute oder 20 oder 100 Leute, die so Shofars blasen und singen und loben. Sie legen diese Schatzkasten auf die Kutsche und der Marsch beginnt. Mit Gott und Gottes Gegenwart, Freunde, spielt man einfach nicht. Und den Fehler haben sie getan. Gott hat gesagt, diese Bundeslade soll nur von Priester, von Leviten auf den Schulter getragen werden. Mit Lobpreis soll sie geführt werden und nicht auf Rinder und nicht auf Tiere. So, dieser Abinadab hat 2 Söhne. Der eine von denen hieß Uza. Der ältere Sohn, ich weiß nicht, oder der ältere, auf jeden Fall, lief vorne und hat Tamtam gemacht. Und Uza, der Sohn von Abinadab, der wollte diese Schatzkasten irgendwie nicht loslassen. Und hier beginnt das Problem. Der läuft neben die Karre, die Rinder stolpern und die Bundeslade droht zu fallen. Wir sind noch bei der Historie. Was macht diese Uza? Er ist ja stark, er kennt sich bestens aus mit den Schatzkasten. Es war ja bei ihm zu Hause, bei seinem Papa, 20 Jahre lang. Er kommt und will diese Bundeslade stützen, damit sie ja nur nicht runterfällt. Gut gemeint war das. Aber sehr schlecht gemacht. Denn Gott kann sich selbst beschützen. Er braucht uns nicht. Einfach jemand, die anfassen, das darf man auch nicht. Was passiert an dieser Stelle? Gottes Zorn wird so groß, dass der Tod trifft Uza in diese Sekunden. Und an der Stelle, wo er die Bundeslade angefasst hat, ist er gestorben. Sofort. König David bekommt die Hose voll. Kriegt Angst und kriegt Panik. Oh, 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 wir haben hier was Falsches gemacht. Das ist katastrophal. Ein Mann fasst die Kiste an und er wird sterben. Gott ist sehr ernst dabei. Wir haben zwar die Kiste jetzt jahrelang nicht, aber was ist denn hier los? Er kriegt Panik, er kriegt Angst und er will diese Kiste nicht mehr haben und er sucht nach einem Ersatzplatz für diese Kiste. Ich will diese Gefahr nicht auf dem Schoß nehmen. Er hat wahrscheinlich gewusst, keiner nimmt Glut auf dem Schoß und erwartet, dass sein Gewand davon nicht verbrennt. Er kannte die Sachen gut, scheinbar. Und so suchen sie einen Ort, wo sie die Bundeslade platzieren können. Und von einem Ort zu dem anderen überlegen sie, stell dir vor, König Israels, 30.000 Soldaten hinter ihm und die Schatzkasten noch auf den Rändern. Die suchen ein Haus und vor lauter Beratung kommen sie, und das ist jetzt dieser Mann, der keiner auf dem Schirm hat, der kein großartiger Mann war, den nichts und der Mr. Nobody ist, um das kurz zu machen, aber ganz oben auf Gottes Segensliste stand. Die finden einen Mann in Gat. Ein Mann, ein Gatita. Wer kam noch aus Gat? Ein Philister, groß und riese. Ganz genau, der Goliath. Und diesen Mann trägt den Namen Obed-Edom. Wer hat schon von Obed-Edom gehört? Sehr gut, alle. Und jetzt versuch mal in deiner Fantasiewelt das vorzustellen. Obed-Edom ist niemand. Wahrscheinlich ein Leviter, der in palästinensischen Gebieten wohnte, wir wissen nicht. Auf jeden Fall, es klopft bei ihm, plötzlich steht der König Israels und ein Schar von Menschen, 30.000 Leute, das ist schon ein ganz kleiner Stadion, voll. Die stehen alle vor der Haustüre und sagen dir, grüß Gott. Wir haben eine Nachricht für dich. Wir möchten sehr, sehr gerne diese Bundeslade bei dir zu Hause lagern. Aber wir müssen dir ehrlich sein. Die Schatzkasten ist sehr schwierig und sehr, sehr heftig. Ein Mann hat sie gerade angefasst und ist totgefallen. Obed-Edom, okay. Das kann ich nicht so allein entscheiden. Das möchte ich einfach mal mit meiner Frau besprechen. Ich meine, wie würdest du reagieren, wenn plötzlich Gottes heilige Gottes heilige Gegenwart dir hautnah ist, so mit 1000 Milliarden Volt, kommt und hockt bei dir im Wohnzimmer. Ich meine, überleg dir, eine falsche Gedanke und du bist erledigt. Deine Kinder spielen mit dem Ball, treffen die Flügel von dem Engel auf die Bundeslade oben und du bist deine Kinder los. Das ist nicht lustig. Ein böses Wort zu deiner Ehefrau und deine Zunge vertrocknet. Na, Ladies, wer will die Bundeslade bei sich haben? Seh ich mal Hände hoch. Dem König war die Gegenwart viel zu gefährlich und viel zu riskant. Er wollte das einfach nicht haben. Und er hatte diese Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. So gut, Obed-Edom erklärt das seine Frau. Und sagt ihr, ich habe gute und schlechte Nachrichten. Zuerst die gute Nachricht, wir bekommen das wichtigste und heiligste Möbelstück die ganze Zeit. Die schlechte Nachricht eben, ein Mann namens Usa hat es gerade angefasst und er ist tot gefallen. Und das möchte ich gerne bei mir haben. Ganz einfach. Und plötzlich hockt die Gegenwart Gottes bei Obed-Edom zu Hause. Wow. Plötzlich ist Obed-Edom nicht so allein. Plötzlich ist die ganze Gegenwart und Heiligkeit Gottes bei ihm zu Hause. Davon hatte er nie im Leben träumen können. Das hat er nicht einmal gedacht, weißt du, was wie heilig das für Juden ist. Das ist extrem, extrem, extrem heilig. Er war kein Prophet, kein König und kein Priester, aber plötzlich Gottes Gegenwart hautnah bei ihm zu Hause. Und das ist nicht lustig, aber das hat auch Konsequenzen, positiv. Wahrscheinlich war Obed-Edom vom Herzen bereit für die Gegenwart Gottes, im Gegenteil zu König David. Der war vom Herzen bereit, der war wahrscheinlich fromm genug, dass er sagt, wow, ich habe Gottes Gebote gefolgt, ich bin Gottes Gebote gefolgt, ich weiß, Gottes Gegenwart wird mich segnen und nicht töten. Und das ist tatsächlich das, was passiert ist. Gottes Gegenwart kommt ins Haus hinein und dann lesen wir in 1. Chronik 13, 14, also im Samuel haben wir angefangen, jetzt sind wir bei Chronik angekommen, 13, 14. Und die Lade Gottes blieb bei dem Haus Obed-Edoms in seinem Haus 3 Monate. Und der Herr segnete das Haus Obed-Edoms und alles, was er hatte. Wow. Gottes Gegenwart kommt im Haus von Obed-Edom und Gott segnete ihm und sein Haus und alles, was er hatte. Und lass mich ja sagen, wenn wir sagen sein Haus, reden wir nicht von er, Frau und Kinder, sondern von der ganzen Sippe, zu dem er gehört hat. Gott segnete ihm dermaßen, dass vielleicht sein Einkommen und seine Erträge sich verdoppelt und verdreifacht haben. Wäre jemand krank in seinem Haus, werden sie geheilt. Wäre jemand, eine Frau vielleicht unfruchtbar, weil sie gleich schwanger und so weiter und so fort. Gott segnete ihm 3 Monate, er und sein ganzes Haus und alles, alles, was er hatte. Warum? Weil die Gegenwart Gottes da war. Kennen wir das nicht von Matthäus 33 im Neuen Testament? Heißt das, sucht zuerst Gottes Sache, dann wird Gott euch mit allem anderen segnen. Gott, ich nehme deine Gegenwart auf und dann sieht mein Leben komplett anderes aus. Halleluja. Warum denkt ihr, dass diese Kiste ihm gesegnet hat, diese goldene Schatzkiste? Ist das wegen dem Gold und die Engel drin sind? Ich glaube vielmehr wegen ihrem Inhalt. Wer weiß von euch, welchen Inhalt hatte diese Schatzkisten oder diese Möbelkisten? Was war in der Bundeslade drin? Ich gebe mal einen Tipp. 3 Sachen, Pastoren dürfen nicht antworten. Was denkt ihr, was war drin? In die Gesetzestafeln, das stimmt. Der blühende Stab Aarons, ganz genau. Der goldene Krug mit dem Manna drin, ganz genau. Ah. Schwesterherz, das ist ganz genau das Geheimnis hinter diesem ungewöhnlichsten Möbelstück. Warum? Gottes Tafel und Gesetze, das ist ein Symbol für Gottes Wort und Willen. Und stell dir vor, Gottes Wort und Willen sind dermaßen präsent in dein Haus, so massen präsent in dein Herz. Du kennst Gottes Wort, du weißt Gottes Wille für dich, wie das dein Leben umkrempelt. Hey, du bist nicht derselbe, das kann ich dir versprechen. Gottes Wort und Willen, nicht nur umsonst, sagt der Apostel, das Wort Christi wohne reichlich unter euch. Weil Gottes Wort und Gottes Wille Segen und kein Fluch ist. Übrigens, die Juden damals, als sie die 10 Gebote bekamen, keiner hat gemerkt und gesagt, oh Gott, du willst unser Leben so eng machen. Die haben das eher als Gottes Heilswerk für die Errettung. So kommt man zu Gott, wenn man diese Anweisungen befolgt. Gottes Wort und Willen waren auf einmal in sein Haus und Gott segnete ihm total. Diese Krug mit Manna, das ist Gottes Versorgung. Hey, Gott macht dich satt, auch in der Wüste. Gott macht dich satt, auch in der Wüste. Wenn du, ich weiß, der Deutsche hat zwei Hauptsorgen. Der Deutsche hat zwei Hauptsorgen. Frag einen Israeli, der von Sorgenland kommt. Der Deutsche hat in meinen Augen zwei Sorgen. Wie dick ist mein Sparbuch, wie hoch ist meine Rente? Nein. Ertappt. So. Und wenn du glaubst, dass du dir selber versorgen kannst, besser als Gott dich versorgen kann, das ist ein Armutszeugnis. Wir können uns nicht besser versorgen, als Gott es tut. Deswegen wollen wir in sein Haus sein und seine Gegenwart soll uns erfüllen. Und dann kommt dieser blühende Stab Aarons, das ist Gottes Schutz und Führung. Wir kennen alle Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Darf ich das euch neu beibringen? Ich bin ein Israeli und kenne mich ein bisschen mit Hebräisch aus. Im Hebräischen kann man das auch anders übersetzen. Wir lassen das mit dem, der Herr ist mein Hirte, das lassen wir erstmal so. Das kann man auch anders übersetzen, aber das lassen wir erstmal so. Kommen wir zum nächsten Teil, mir wird nichts mangeln. Im Hebräischen steht das nicht so. Steht definitives eine definitive Negation, das heißt ein absolutes Nein. So, man kann das genauso übersetzen und sagen, der Herr ist mein Hirte, Mangel ist ausgeschlossen. Kann man das einmal zusammen so sagen? Der Herr ist mein Hirte, Mangel ist ausgeschlossen. Ob du es glauben kannst oder nicht, das hängt nicht von deinem Glauben an sowieso, genauso wenig von meinem, sondern ganz allein von seiner Treue. Und stell dir vor, der Herr ist dein Hirte und deine Lebensgesinnung wäre, Mangel ist ausgeschlossen. Und wenn du meinst, du hast zu wenig, lass mich dir nur ein Geheimnis verraten, das Wenige, was du hast, ist ein Riesentraum für Millionen Menschen auf dieser Erde. Luxus pur. Wer Kaffee trinkt, wisst ihr, dass Kaffee zum Luxusartikel zählt? Also wer Kaffee zu Hause trinkt, hat Luxus. Tee genauso. Was soll ich jetzt zählen? Ich bleibe bei der Predigt, mein Zeit läuft gerade aus. Deswegen, Gott versorgt uns. Also Gottes Gesetz, Gottes Wort, Gottes Willen und Gottes Versorgung, Gottes Schutz und Führung. Er ist der Hirte, wir folgen ihm nach. Und wenn wir das kapiert haben, fängt Gottes Gegenwart in uns zu wohnen und dann wollen wir dabei sein, dazu komme ich gleich. Dann ändern sich unsere Prioritäten, dann ändert sich unsere ganze Lebensgesinnung, wie wir machen, was wir tun, wie es wir tun, weil das wir tun, dann unser Gotteshaus dienen und lieben mit einer ganz, ganz anderen Gesinnung, als ach ja, ich tue mal noch einen listigen Dienst, weil kein anderer sich gemeldet hat. Und mein armer Pastor muss noch für Menschen fasten und beten, dass Helfer kommen und so. Nein, du fängst an, anderes zu sein und anderes zu dienen. Eins musst du aber wissen, Gottes Gegenwart macht das Ganze anderes. Und dann, nach diesen ganzen 3 Monate von Segen, wegen dieser ganzen 3 Sachen in Obed-Edom-Haus, kommt die Katastrophe. Nämlich, König David bekommt das mit, Obed-Edom war so sehr gesegnet, so gewaltig erfolgreich geworden, allein weil dieses Möbelstück bei sich zu Hause liegt. Wir müssen sie zurück zu uns nach Hause bringen. Und diesmal schriftgemäß und protokollgemäß. Und dann kommt er nochmal mit dieser Mannschaft, klopft bei Obed-Edom, sagt, hey Großer, alles klar bei dir? Ja, vielen Dank, hey, ihr habt mir richtig die beste Lebensversicherung und Versorgung gebracht. Alles ist okay, ich habe das Ding behütet, also ihr braucht euch keine Sorge machen. König David, wir haben eine schlechte Nachricht für dich, diese Kiste muss jetzt doch nach Jerusalem, wir nehmen sie einfach mit. Was wird in deinem Leben passieren, wenn jemand dir Gottes Gegenwart raubt? Was passiert mit dir, wenn du nicht an Gottes Nähe hineinkommen darfst? Ich habe mir hier diese Frage in Rot gestellt. Was würdest du tun, wenn dir Gottes Gegenwart geraubt wird? Als ich diese Predigt reflektiere, kommt meine Tochter, die 8-Jährige, kommt im Büro und weil das Rot auf dem Bildschirm ist, das ist so wie ein Eye-Catcher für sie, also das klaut ihr Aufmerksamkeit sofort. Und sie liest das und sagt, was würdest du tun, wenn dir Gottes Gegenwart geraubt wird? Ich habe nichts gesagt. Dann macht sie, haha, man stirbt einfach. Hey, bei mir hat mein Herz 3-mal schneller geklopft. Ich habe gesagt, wow, Kleine, Blut und Fleisch haben das dir nicht geoffenbart. Ich fand es gewaltig. Okay, ich versuche diese Frage anders zu formulieren, damit du dein Parameter, dein Glaubensparameter und Temperament ein bisschen messen kannst. Ich möchte keiner verurteilen und verdammen. Mein Gebet ist, dass Gott so an dein Herz klopft, dass du verändert nach Hause gehst. Okay, es hängt jetzt von uns ab. Ich weiß es nicht, was passiert, wenn ich dir dein Handy für 3 Tage wegnehme und das Internet abschalte. Okay, euch juckt das nicht wahrscheinlich in dem Alter. Was macht ihr gerne? Hobbymäßig? Was macht euch extrem viel Freude? Okay, ich sage, 1 Woche lang dürft ihr die Natur nicht sehen. Schlimm, sehr gut. Und vielleicht bei der jüngeren Generation Handy und Internet darf ich nicht wegnehmen und dann die Vereine und sonst was auch immer. Stell dir vor, du darfst das nicht tun, was du liebst, 3 Tage lang. Nach halbe Stunde, Stunde, wenn du kein Internet hast heutzutage, fangst an zu zappeln. Du willst nicht verpassen, was auf WhatsApp geschrieben ist, was bei Instagram und Facebook gepostet worden sind und so weiter. Und man fängt an zu zappeln wie ein Maus und du wirst nicht fertig. Und das nach halbe Stunde, Stunde, ohne das, was du gerne liebst. Aber manchmal beten wir und lesen wir Gottes Wort und sind nicht in Gottes Wort 2 und 3 Tage und 4 Tage und wir merken nicht mal, dass irgendwas bei uns fehlt. Wenn das der Fall bei dir ist, du bist im roten Bereich. Du brauchst Gottes Gegenwart neu in dein Leben hochzuladen, Gottes Gegenwart zu aktivieren. Wenn dir Gottes Wort und Gebet und Gottes Gegenwart fehlt und das juckt dich nicht, bist du auf dem gefährlichen Weg, mein Freund. Ich weiß, ich werde deswegen nicht immer wieder 2-mal eingeladen, aber hier habe ich das Vertrauen, ich bin schon zum 2., 3. Mal bei euch. Ich fühle mich zu Hause und so reden wir wie Brüder und Schwestern untereinander. Wenn das dir fehlt und das dir nicht juckt und nicht wehtut, dann bist du auf dem sehr gefährlichen Weg. Du musst in Gottes Gegenwart hinein. So, was würdest du tun? Obed-Edom trifft eine Entscheidung. Diese Kiste hat mich gesegnet. Ich gehe mit dieser Kiste, egal wohin sie geht, ich bin einfach dabei. Und er zieht mit dieser Kiste um, mit seinem Haus und mit allem, was die nur haben. So, was machte er? Wie konnte er ran an diese Kiste kommen? Klar, die steht dann, okay, die haben das auch geholt, schriftgemäß, mit Priester und alle 8 Schritte haben sie, 6 oder 8 Schritte haben sie ein Opfer gestellt und Lobpreis stieg zum anderen. Das war richtig gut. Die Kiste landet in Jerusalem sicher, eine sichere Landung diesmal, ohne dass jemand stirbt. So, Obed-Edom sucht, wie kann ich nah an diesem Heiligkeit Gottes hineinkommen? Da wurden damals, lesen wir in 1. Chronik 15, 18, es wurden Türsteher für die Stadt während der Festtage gesucht. So, wer meldet sich dort freiwillig nah an die Stadt? Obed-Edom. Sagt, hey, ich möchte dabei sein. Ich kann gerne Türhüter spielen. Ich kann gerne Klos putzen, Stadthütten sauber halten während der Festtage. Das war echt ein Knochenjob. Aber Obed-Edom war es egal. Ich bin dabei. Ich mache es Hauptsache nah an Gottes Gegenwart. Ganz offensichtlich fehlt ein Singer für den Chor. 1. Chronik 15, 16 bis 18. Und wer bietet sich dort als Freiwilliger für den Gesangchor im Hause Gottes? Na klar, Obed-Edom. Wer sonst? Wo immer jemanden die Sache Gottes gebraucht wird, Obed-Edom war einfach zu haben. Auch Musiker und Harfenspieler waren Mangelware im Vers 21. Und wer finden wir in dieser Freiwilligenliste, die gerne im Chor Harfe noch spielen wollen? Ganz einfach Obed-Edom. Uff, der hat doch aber schon 2, 3 Jobs, oder? Na und? Die Gegenwart Gottes hat ihn gepackt. Er wusste, in der Gegenwart Gottes kann ich nur Gott lieben. Und Gottes Gegenwart und in sein Haus sein, egal wo, das wird mir nur sehr, 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 sehr gut tun. Als die Feierlichkeiten vorbei waren und die Bundeslade wieder in die Stiftshütte war, jetzt braucht man normalen Arbeiter für den ganz normalen Job, man suchte wieder mal Türsteher für die Stiftshütte. Diesmal nicht für die Stadt, für die Stiftshütte. Hallo? Wer kommt ganz freiwillig? Sag's mir. Obed-Edom. Er rupfte sich ganz, ganz, ganz langsam und immer näher an Gottes Gegenwart. An Gottes Gegenwart. Warum er das gemacht hat? Weil das ihm ganz einfach gesegnet hat. Das hat eine Sehnsucht bei ihm entzündet. Und wenn Gottes Gegenwart einmal dein Herz so sehr trifft, mein Freund, dann bist du auch erledigt. Dann bist du erledigt. Dann ist deine ganze Gesinnung eine ganz andere. Und dann wird dein Dienst für Gott nicht nur ein Dienst und nicht nur eine listige Aufgabe, die du machst. Das, was Obed-Edom gesehen hat, das war nicht, hey, ich will einfach Dienst, weil keiner will. Da waren einiges Freiwillige und für den Juden, hoppala, im Tempel sein, das ist so wie im Vatikan heute arbeiten. Okay, für mich wäre das kein Job, aber ihr versteht, das ist sehr interessant. Wenn ich mir schon diese Gewänder und rote Kappis dann, jo, also mal ein paar Rapper in den Vatikan haben und so, Obed-Edom hat es verstanden, in Gottes Gegenwart ist es nicht nur Dienst, es ist eine Anbetung. Und wenn du das schaffst mit Gottes Hilfe, dass dein Dienst zur Anbetung wird, dann hast du nur gewonnen. Wenn Toilettenputzen zur Anbetung wird, dann machst du Kloputzen mit viel Freude. Und ich sage dir was, ich habe auch Klos geputzt auf die Bibelschule und da habe ich Gottes Gegenwart am meisten gespürt und da hat Gott am tiefsten zu mir gesprochen. Hört sich vielleicht lustig an, ist aber wirklich so. Jedes Mal, wenn ich Dreck von anderen geschrubbt habe, habe ich verstanden, wie Gott an mein Herz geschrubbt hat, bis ich so sauber geworden bin, weil ich selber meine Vergangenheit auch kenne. Dann wird das zur Anbetung. Dann wird dein Lobpreis nicht nur Musik liefern, dann wird das zur Anbetung. Dann wird deine Predigt und Hauskreis nicht nur zu einem wöchentlichen Treffen, wo Freunde kommen und ich muss ein paar nette Worte aus der Bibel sagen, das wird zur Anbetung. Das packt dein Herz, das ändert dich, das ist total gewaltig, das wird einfach Anbetung. Nicht nur Obed-Edom hat gedient, Gott hat ihm, ich habe am Anfang gesagt, Gott hat ihm und sein ganzes Haus gesegnet. Die Verwandten waren auch dabei. Die Verwandten auch dabei. Warum wollte die Verwandtschaft? Weil sie Gottes Segen gefunden haben. Wo finden wir noch einmal erwähnt? Zu dienen im Hause des Herrn. 1. Chronik 26, 12. Wo sonst? In Gottes Gegenwart. Hier wurde Obed-Edom und seine Kinder und Kindeskinder erwähnt. Die Gottes Gegenwart hat den so sehr gepackt, dass die ganze Familie mit angepackt hat. Und jetzt pass auf, wie sahen diese Familie aus? Steht in der Bibel, Verse 8 und 5. Tüchtige, vermögende, ausgesehene Leute, fähig zum Dienst, geschickt zu den Ämtern, denn Gott hatte ihnen gesegnet. Ich komme langsam zum Schluss. Endlich. Wir alle kennen diese Verheißung, oder was heißt Verheißung, dieses Bibelvers. Und das wiederholen wir auch gerne und gerne ständig. Besonders bei Kindersegnungen habe ich auch gerne über mein Haus und Familie gesprochen. Wir sagen, aber ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Josua 24, 15. Wir kennen das alle auswendig, oder? Geht ihr, wo ihr wollt, ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Dein Herz für sein Haus. Wenn du sagst, ich und mein Haus dienen dem Herrn, und jetzt wird es ein bisschen kratzig, aber heilend. Vielleicht hasst ihr mich dafür, er wird mich dafür lieben, aber nachher vergebt ihr mir spätestens beim nächsten Abendmahl feiern, okay? Wenn wir sagen, mein Herz gehört Gottes Haus und ich und mein Haus, das heißt Frau und Kinder, dienen dem Herrn, meine Frage an dich, wie redest du zu Hause über diese Gemeinde? Was hören die Kinder über die Ältesten und Pastoren und Leiterschaft dieser Gemeinde? Was hören deine Kinder über die Lobpreisler und Hauskreisleiter dieser Gemeinde? Über die Frauenverantwortliche dieser Gemeinde? Was hören deine Verwandtschaft über diese Gemeinde? Was redest du? Was erzählst du? Ja, mein Herz gehört Gottes Haus, aber was kommt aus meinem Mund über Gottes Haus in Sünden? Ich rede extra für euch. Ich habe in meiner Gemeinde zu verantworten. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wie reden wir über diese Gemeinde? Von dem Herz, sagt die Bibel, sprudeln die positive und negative Ansagen und Gedanken. Wir steuern das, ob wir positiv oder negativ reden. Wenn dein Herz Gott gehört, dann kannst du nicht negativ über sein Haus reden, egal wie die Umstände sind. Mose in seiner aller Pracht und Macht und die ganze Wunder hat das Volk auch gegen ihn rebelliert irgendwann mal. Und dennoch blieb er treu in Gottes Sache und sammelte das Volk, sodass sie irgendwann mal auch Buße getan haben. Versteht ihr? Und deswegen, was reden wir und wie reden wir über Gottes Haus und über Gottes Sache? In Römer 12, 1, ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmungen, sagen wir alle mal Erbarmungen, Dankeschön, die Erbarmungen Gottes, eure Leiber hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst sei. Der Apostel ermahnt uns hier durch die Erbarmungen. Also ermahnt uns nicht mit den Zeigefingern, sagt, Freunde, pass auf, Gott ist euch gnädig und gnädig gewesen. Er ermahnt durch die Erbarmungen Gottes. Gott hat sich deiner erbarmt, also pass auf, dass dein Leben ein Gottesdienst ist, ein lebendiger, ein heiliger, ein wohlgefälliger Gottesdienst. Fang an, dein Leben als Opfer, als Gottesdienst zu geben in all dem, was du tust. Der Gottesdienst läuft nicht nur am Sonntag von 10 bis 12 oder 11, 30. Der Gottesdienst läuft da, wo du bist, ist ein Gottesdienst. Da, wo du handelst, da ist ein Gottesdienst. In deinem Verein ist ein Gottesdienst. In der Familienfeier ist ein Gottesdienst, weil du da bist. Diene den Menschen, höre den Menschen, gib dich hin. Sei du, gib dich als ein lebendiger und heiliger Opfer, weil dein Herz Gottes Haus gehört und weil dein Herz den Menschen gehört und nicht dir selber. Und jetzt möchte ich ein Geheimnis lüften zum Schluss und dann möchte ich sehr gerne mit euch beten. Was passiert, wenn wir uns als ein lebendiges Opfer geben? Es gibt ein Geheimnis, das musst du einfach verstehen. Bitte hör mir ganz gut zu. Diesen Satz kann dein Leben echt umkrempeln. Hör mal ganz, ganz genau zu. Auf lebendiges Opfer, okay, auf ein lebendiges Opfer fällt das Feuer. Auf ein lebendiges Opfer fällt das Feuer. Auf kein lebendiges Opfer kommt kein Feuer. Elia Baalim, ich will nicht in die nächste Predigt einsteigen. Auf ein lebendiges Opfer fällt das Feuer. Und eins trifft Gottes Feuer dein Leben, mein Freund. Und das ist das Geheimnis. Fängst du an, Gottes Haus so sehr zu lieben wie nichts anderes. Fängst du hier an, anzubeten wie nichts anderes. Und mit Anbetung meine ich nochmal nicht die vier Lobpreislieder, die wir hier singen. Ich meine, dein Leben wird zur Anbetung. Was du gestaltest, wird zur Anbetung. Weil du verstanden hast, Gottes Gegenwart, so wie Obed-Edom, immer näher in Gottes Gegenwart. Immer ganz nah in Gottes Gegenwart. Nicht aus dem Gegenwart, bloß nimm das mir nicht weg. Das hat König David aber auch genauso gebetet, als er im Sündenfall war. Er hat nicht gebetet, Herr, lass meinen Palast und Geld beibehalten. Also Gott, nimm, was du willst von mir, aber deinen Heiligen Geist nimm mir nicht weg. Deine Gegenwart, nimm, was du willst, Frau, Kinder, Palast, Geld, mach mich zum Diener, mach mich zum Nichts, aber dein Heiliger Geist nimm nicht, erneuere mich, dein Heiliger Geist nicht, nimm nicht von mir. Und ich hoffe und bete, das ist auch heute dein Gebet. Ich möchte bitten, dass die Lobpreisler auf die Bühne kommen. Und ich möchte gerne mit uns beten heute Morgen. Wenn du heute da bist und du sagst, wow, vielleicht es kam nicht immer nur segnende Worte aus meinem Mund gegenüber dieser Gemeinde. Vielleicht war ich nicht immer so strebig nach diesem heiligen Gegenwart Gottes. Vielleicht habe ich versucht, mich selber zu versorgen und ohne Gottes Handeln habe ich gerechnet und vielleicht hochgerechnet und gestaltet. Die Predigt hat sehr viele Facetten drin, das weiß ich, das war viel Information auch zur Geschichte. Aber wie sieht es aus heute Morgen, wenn du dein Herz ganz neu als ein lebendiges Opfer hingibst? Egal in welcher Hinsicht. Und du glaubst mit mir zusammen für dein Leben, dass auf lebendiges Opfer heute Feuer fällt. Manches hängt nur von unserem Stolz ab. Ich kann euch Stories erzählen von meinem Leben, wo ich an meinem Stolz gestolpert bin. Und dann sage ich dir nur eins und dann beten wir miteinander. Alles, was wir im Leben haben und erleben, das kann man alles retten. Dein Stolz muss aber sterben. Den Rest kann man retten. Der Stolz muss sterben. Die Kronen muss er niedergelegt werden. Sagen, Herr, wir empfangen deine Gnade. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Ihr dürft sehr gerne, wer Gebet braucht, gleich auch nach vorne kommen. Falls, haben wir ein Gebetsteam? Genau, wenn ein Gebetsteam da ist oder Leute, die mitsegnen können, werde ich mich freuen. Aber wer Gebet braucht, der verlässt einfach jetzt seinen Stuhl und kommt nach vorne. Einfach, nicht weil das vorne besser ist, sondern als ein Zeichen, Herr, ich meine es ernst mit dir. Und bitte keine Urteile schon sprechen, also wer vorne steht, hat schon was Böses über die Gemeinde. Vielleicht sind andere Anliegen. Vielleicht jemand ist so integriert und will sagen, hey, ich möchte meinen Dienst ganz neu verstehen und das als Anbetung sehen. Die unterschiedlichen Anliegen, verlass deinen Platz und komm, lass kurz für dich beten. Nur als Zeichen, Herr, ich meine es ernst mit dir. Halleluja, danke Jesus, danke, danke, danke. Danke Jesus, danke, 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 Vater. Wow, Halleluja, danke, 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 Jesus. Genau, die Band wird uns begleiten. Wir fangen an zu beten. Wer Gebet braucht, kommt einfach nach vorne und dann schauen wir mal.
Du allein bist gerettet.